Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen berührst mit dem Wort, das der Vater für uns hat in diesem Augenblick, in diesem Moment. Und vor allen Dingen bete ich, Heiliger Geist, dass ich dir nicht im Wege stehe, sondern wenn es dein Wille ist, dein Wunsch ist, dass du mich als Sprachrohr benutzt, aber dass nur die Worte aus mir rausfließen, die deine sind, Herr. Und berühre und verändere unsere Herzen mit dem, was du ausschüttest, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Ich würde euch bitten, wenn ihr mal in eure Bibel hineingeht, in den Philipperbrief. Wir werden uns heute im Wesentlichen im Philipperbrief und im Kolosser aufhalten. Das Gute ist, dass wir nichts falsch machen können, wenn wir uns Gottes Wort angucken, weil wir wissen, dass das sein Wort ist. Lasst uns zunächst mal in den Philipper 1, den Vers 6 aufnehmen. Da heißt es: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Also Paulus, der das geschrieben hat, sagt: Ich bin guter Zuversicht, ich habe keine Zweifel. Ich weiß, Gott hat einen Plan und Gott wird diesen Plan ausführen. Aber er geht noch weiter und sagt, das ist ein guter Plan, das ist ein gutes Werk, das er in uns begonnen hat. Er spricht dazu den Gläubigen, zu denen, die Jesus Christus angenommen haben, die bereit sind, den Weg weiterzugehen aus dieser neuen Geburt im Moment der Annahme und der Taufe, hineinzugehen, zu sagen, ich will wachsen, ich will weiter wachsen, ich will hinwachsen zu dir, Herr, auch wenn ich nicht weiß, wie das geht. Herr, du hast das Werk begonnen und du wirst da auch einen Weg für mich haben, dieses Werk zum Guten zu Ende zu führen. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er hat ein gutes Werk in uns begonnen und er wird es vollenden bis zu dem Tag des Herrn. Das heißt aber auch, dass er hier mit uns zeigt, dass es ein Werk ist, was, solange wir in diesem Körper hier leben, immer noch fortschreiten wird und auch darf. Vorausgesetzt, wir wollen es, wir nehmen es an, wir sind bereit, uns auf sein Werken wirken in uns einzulassen. Aber da sagt Paulus eben, ich bin zuversichtlich, dass Gott das machen wird. Das heißt, dass Gott Mittel und Wege findet, selbst wenn wir mal einen Moment keine Lust haben und Herr, lass mich in Frieden oder all diese Dinge da in unserem Leben vielleicht drinstecken, dass er sagt, ich bin zuversichtlich, dass Gott einen Weg hat, dieses Werk in euch zu vollenden. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht letztendlich immer wieder für ihn entscheiden müssen, aber Gott hat Mittel und Wege, uns selbst dann zu dieser Entscheidung zu führen, wenn wir vielleicht gerade im Moment gar nicht den Sinn danach haben. Es ist Gottes Wirken in uns. Und das zeigt uns, dass wir mit Mut darauf schauen dürfen, was Gott da noch vor uns hat, mit uns vorhat, weil er alle Mittel auch dazu hat, das zu erreichen, was er erreichen will. Das heißt, wir müssen nicht immer die Sorge haben oder vielleicht hat nicht jeder von euch die Sorge, aber ich sage nur einfach mal, den Gedanken haben, naja, hoffentlich schaffe ich es oder hoffentlich komme ich in den nächsten Schritt hinein oder verpasse ich es nicht. Gott ist größer. Und Gott hat auch auf dem Herzen, dass wir wachsen. Also nicht nur, dass er sagt, naja, gut, ich habe hier Babys geboren, ist gut. Die liegen zwar alle noch in der Krippe und müssen alle mit der Flasche gefüttert werden oder was weiß ich. Nein, Gott hat klare Ziele für jeden eins von uns. Nenn es Berufung, nenn es das Werk, was er begonnen hat. An diesem Werk steht ein Ziel obendran. Und dieses Ziel ist ganz klar, dass wir dem Ebenbild Jesu Christi gleicher werden, bis hin zu dem, dass wir die Braut sind, die er bereiten möchte. Und so gibt uns Paulus hier schon mit auf den Weg, nicht nur den Philippern, auch uns, dass er sagt, der Herr hat einen großen Plan und er will es tun. Und er tut's und er wird es vollenden, weil er Gott ist. Und dann geht er weiter. Ich springe jetzt ein bisschen in Philipper. Wir gehen mal runter auf den Vers 9 bis 11, weil Paulus da sein Gebet beschreibt, aber ich glaube, es sollte unser jeder Gebet sein füreinander. Wo er da sagt, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also sein Gebet ist, einsteigend von diesem, ich weiß, Gott wird das Werk in euch verändern, dass er sagt, Dieses Werk, wenn es vollendet ist, dann ist das etwas, wo er in der Fülle der Gerechtigkeit, in der Frucht der Liebe geht, dass er Einsicht und Erkenntnis von Gott hat. Wanda hat da sehr schön, dass er auch nochmal letzte Woche auseinandergelegt, um welche Einsicht und welche Erkenntnis es eigentlich geht. Und dass wir mit dieser Unterscheidungsgabe ausgestattet des Heiligen Geistes sind, dass wir in der Lage sind zu unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist, was wesentlich ist für unsere Entwicklung, für Gott und was wir zur Seite schieben dürfen. Ja. Damit wir eben hinkommen in dieses Ebenbild Jesu Christi, in dieses, was Jesus Christus auch in uns verwirklichen will, nämlich dass wir zur Herrlichkeit und zum Lobpreis des Vaters vor ihm stehen und ihn preisen und ehren. Und so ist Paulus derjenige, der hier den Philippern und damit uns auch wirklich Mut macht und sagt, das ist alles schon im Werden, das ist alles schon im Passieren in euch. Das ist auch etwas, das ihr nicht selbst bewirken könnt. Er sagt hier oben, Gott hat das Werk begonnen. Er sagt hier in Vers 10, beziehungsweise durch Jesus Christus gewirkt in Vers 11. Ja, also wieder ist Gott derjenige, der wirkt, wenn wir es zulassen. Aber wir können es nicht selbst bewirken. Wir können es uns nicht erarbeiten, wir können es uns nicht, keine Ahnung, durch Knie rutschen erarbeiten oder sonst was. Ja. Es ist Gott, der es in uns bewirkt. Und der es bewirken will, weil er genau aus diesem Grund uns geschaffen hat. Paulus gibt uns aber auch mit, dass wir da jetzt nicht uns einfach auf die Couch setzen und sagen, naja, Gott, dann mach mal, irgendwann werde ich ja an dem Punkt ankommen und dann preise ich dich und mache dich herrlich und so weiter. Sondern er sagt, wir sollen leben, wir sollen, ein anderes Wort, was die Bibel oft benutzt, ist wandeln. Wandeln heißt in dem Fall nicht, dass wir irgendwas verwandeln, sondern es heißt einfach, dass wir, so wie Gott uns in unsere Lebensumstände stellt, diese Momente und diese Lebensumstände nehmen sollen und in diesen Lebensumständen etwas sichtbar werden lassen sollen, nämlich was in uns ist. Und da geht es nicht so sehr um Werke, auch die, aber die möchte ich jetzt bewusst mal etwas zur Seite stellen, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um Charakter. Es geht um Charakter, der in uns geformt wird von Gott und der sichtbar werden soll und der letztendlich auch das ist, was uns in die Ewigkeit hineinträgt. Das, was wir tun, ist temporal. Es passiert, wenn wir es tun und ist hoffentlich aus diesem Charakter heraus getrieben, aber wird enden in dem Moment, wo dieser Körper endet. Aber unser Charakter ist die Formung hin zu dem, was wir sein sollen in Ewigkeit. Und zwar nämlich der Charakter Jesu Christi. Und deswegen sagt er auch so schön in Vers 27, noch im selben Kapitel, wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also das Evangelium oder das, was das Evangelium beinhaltet, das Königreich Gottes, das soll in uns sichtbar werden. Das sollen wir, dadurch, dass wir in dieser Welt wandeln, sozusagen ausstrahlen. Die Menschen sollen sehen, welchem Königreich wir angehören. Und nicht dadurch, dass ich ein Schild trage und sage, ich gehöre zum Königreich des Herrn. Weil das Schild kann sich jeder anklemmen. Aber was sie wirklich sehen wollen, ist den Charakter des Königreiches in uns. Und das kann ich nicht über ein Schild tun, das kann ich nur dadurch tun, dass ich den Herrn bitte, seinen Charakter in mir zu formen. Und dazu fordert uns Paulus auf, indem er sagt, ihr wisst, dass der Herr dieses Werk der Formung, des Verwandelns, des Hinbringens zum Ebenbild Jesu Christi in euch bewirken möchte. Das ist eine Zusage, das ist nicht nur, naja, vielleicht macht Gott es, sondern es ist eine Zusage, auf die wir bauen dürfen, auf der wir stehen dürfen, die wir annehmen dürfen, der wir uns erfreuen dürfen. Und dann sagt er, aus dem heraus wandelt dann auch so, zeigt es. Schließt es nicht in euer stilles Kämmerlein ein. Versucht es nicht zu verstecken, weil dann kann es nicht wirksam werden in dieser Welt. Aus diesem Wandeln, aus dieser Aufforderung zum Wandeln, sagt Paulus, deswegen schaut mal genau, was euch wirklich in eurem Leben wichtig ist oder was hervorscheinen sollte im Detail. Und das sagt er dann im Kapitel 2, in den ersten 5 Versen. Da schreibt er nämlich so, Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Da ist eine Menge drin, wo Paulus einfach darauf hinweist, wenn ihr irgendeine Wahl habt, um es mal mit meinen Worten zu beschreiben, dann streckt ihr euch nach den Dingen aus, die ich hier euch mitgebe, wo er nämlich sagt, dass wir die gleiche Gesinnung und dieselbe Liebe haben sollen, einmütig sein sollen, eines Sinnes sein sollen. Das ist das, wo Jesus für gebetet hat, dass das in uns geschehen möge. Und das ist das, was er in uns bewirken möchte. Ich lese mal eine etwas andere Fassung, nochmal, also Übersetzung im Deutschen vor, da heißt es, gilt es bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt, eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe vom ganzen Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut, seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Ich glaube, da kommt es noch etwas deutlicher rüber, worum es geht. Dass wir einfach in allem, wie wir miteinander umgehen, und es geht zuallererst um den Körper Christi für sich, dass wir als Körper Christi wissen, wie wir miteinander umgehen. Dass wir wirklich dieses eines Sinnes sein suchen. Das heißt nicht, eines Sinnes sein heißt nicht, wir müssen jetzt alles so machen, wie der Hendrik das macht oder alles, wie der Armin macht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir mit dem Einstellung, die Jesus Christus zu den Dingen hatte und nicht mit den Einstellungen, die Welt zu den Dingen hat, aus diesem Sinn heraus, aus diesem Denken, aus dieser Gesinnung, wie es an anderer Stelle heißt, handeln und unser Leben gestalten. Und wenn wir merken, wir stoßen auf Probleme untereinander, und das wird sein, das ist eine Verheißung, die steht im Wort schon, wo es letztendlich im Psalm heißt, Eisen schärft Eisen, warum wohl? Weil Gott wusste, dass Menschen, wenn Menschen zusammenkommen, Reibung entsteht. Ja? Aber ich kann mit Reibung auf zweierlei Weise umgehen. Ich kann Reibung nehmen und sagen, och, ich will das nicht und entziehe mich dieser Reibung und entziehe mich aber auch dieser Chance, dass diese Reibung etwas Gutes bewirkt. Und im Natürlichen tut das diese Reibung. Wenn ich ein Messer schärfen will, dann muss ich Reibung erzeugen, damit die Klinge wieder scharf wird. Also was Gutes. Wenn ich aber Reibung als etwas verstehe, und ich bleibe in dem Bild, dass nur was zerstört, dann muss ich schauen, warum ist das so? Warum ist diese Reibung zerstörerisch? Vielleicht, weil das eine das andere dominieren will. Und hier kommt Paulus wieder und sagt, tut es eines Sinnes, achtet darauf, dass ihr den einen höher, dass ihr den anderen höher einschätzt als euch selbst. Das bringt mich auf eine Ebene, wo ich mit meinen Brüdern und Geschwistern in eine Kommunikation, in ein Miteinander hineintreten kann, wo ich weiß, ich bin nicht wichtiger als der andere. Ich bin nicht was Besonderes. Ich bin nicht, es muss nach meinem Willen gehen und nicht nach deinem, sondern dass wir gemeinsam dann einen Weg suchen, den der Herr uns zeigen will, um wieder zu sagen, so, dieses Schärfen und Reiben hat dazu geführt, dass beide sich weiterentwickeln konnten. Wir finden im Philipper später hinten noch die Ermahnung von Paulus an zwei Gemeindemitglieder, die offensichtlich irgendwie ein Problem miteinander haben, das allem, was wir da aus dem Text entnehmen können, gar nicht mal ein theologisches Problem ist, also dass es um klassische Glaubensfragen geht, so nach dem Motto, glaubst du an Jesus Christus, ist er Gottes Sohn oder nicht, sondern die irgendwo ein Problem haben. Und Paulus einfach sagt, besinnt euch darauf, worum es wirklich geht. Besinnt euch darauf, einen Weg zu finden, dass ihr gemeinsam in diese Einheit eines Sinnes kommt, wie er hier vorne angedeutet hat. Und all das, weil er sagt, ihr habt eigentlich keine andere Wahl. Denn wenn wir die Gesinnung Jesu haben sollten und haben sollen, also nicht nur sollen im Sinne von konditional, sondern wir sollen sie haben, dann müssen wir auch so wandeln und handeln wie Jesus Christus. Und Jesus hat eins getan, er hat zurechtgewiesen, er hat klare Ansagen gemacht, aber immer aus der Liebe heraus, weil er diesen Menschen, denen er diese Ansagen gemacht hat, den Weg weisen wollte, hin zum Vater, hin in ein Leben, das auch wirklich dann in das Königreich hineinführt. Und wenn wir alle in demselben Königreich leben, dann müssen wir auch in der Lage sein, in diesem selben Königreich in Gemeinschaft zu leben. Und das ist die Ermunterung, die Paulus uns mitgibt, dass er einfach sagt, lasst uns das anstreben, lasst uns da nicht aus der Bahn werfen, weil wir irgendwas draußen gesehen haben, wo jemand gesagt hat, naja, jetzt musst du da mal richtig draufhauen, so geht's nicht. Ja? Sondern wirklich zu schauen, ja, wie hätte er uns den Weg gewiesen oder wie weist uns sein Wort den Weg. Und deswegen ermahnt er uns und ermuntert uns hier wirklich, dass wir die Gesinnung Jesu haben sollen. Und die nächsten Verse sind sehr bekannt. Ich möchte da heute nicht so sehr darauf eingehen. Aber es geht einfach darum, dass wir nach dem Guten trachten, dass wir dem anderen tun können und dabei auch sehen, dass wir einander Unterstützung geben, Hilfe geben. Immer mit dem Ziel, dass wir in diesem einen und selben Körper sind, nämlich im Körper Jesu Christi, Glieder, die Gott an seine Plätze eingerichtet hat und ausgerichtet hat. Nicht wir bestimmen, ich kenne jetzt die Fachbezeichnung nicht, aber wo der kleine Zehenknochen hinkommt, das sind nicht wir, die das bestimmen, sondern Jesus Christus baut seine Gemeinde und bestimmt, wo dieser Knochen hingehört. Und wenn ich dort meinen Platz habe, dann ist die Reibung mit meinen Nachbarn da, ne? Mit dem Knochen, der davor und dahinter sitzt. Aber das heißt, gibt mir nicht das Recht zu sagen, ich ziehe mich da zurück und gehe oben in die Speiche von der Hand rein, ja? Sondern ich muss da bleiben, ich muss das aushalten, weil Gott was Gutes vorhat. Ich sage das nicht aus, weil ich irgendeinen Anlass sehe, dass das ein Problem bei uns ist, aber ich weiß, dass wir immer wieder uns diesem Problem gegenüberstehen sehen werden. Das ist eine Zusage vom Herrn. Ja, auch da sagt er uns, ihr werdet das nicht ohne Probleme durchleben. Aber der Punkt muss sein, dass ich von vornherein mit der Einstellung in solche Situationen eingehe. Ich habe nur einen Lösungsweg und das ist der Weg des Herrn. Und über diesen Weg muss ich diese Lösung suchen. Wenn ich meine Lösung suche, so aus dem menschlichen, fleischlichen heraus, dann geht es schief. Dann wird es schwierig. Ja, Gott kann uns da immer noch raushelfen, aber besser ist, wir gehen gleich mit der Einstellung rein in solche Fragestellungen, wo Gott uns den Weg weisen kann, weil wir gesagt haben, wir wollen deinen Weg gehen.
Also, weil der Hans-Jörg das jetzt so sagt, diese Reibung mit anderen Geschwistern und Brüdern, Sabine und ich hatten nämlich gerade gestern genauso ein Beispiel. Ja, und davon will ich jetzt mal ganz kurz erzählen, und zwar worum es ging, ist eigentlich irrelevant. Aber wir, Sabine und ich, verstehen uns ja sehr gut mit Anna und Patrick. Und die sind wirklich, also sie sind ein absoluter Segen für uns. Und der Patrick ist für mich ein Bruder, ein Vorbild. Und Sabine und Anna verstehen sich eigentlich genauso. Und dann kam es jetzt gestern zu einer Situation, dass Sabine und Anna geschrieben haben. Da ging es hin und her über WhatsApp. Und es gab total viele Missverständnisse und Kommunikationsprobleme. Und Sabine war einkaufen, war unterwegs, hat währenddessen halt mit ihr hin und her geschrieben und dann kam sie nach Hause und ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, und Sabine war sehr aufgebracht. Ja, sie war wirklich wütend, weil sie das alles nicht verstanden hat, ja, was da kam. Und für Anna kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich würde fast vermuten, dass es ihr ähnlich ging. Und noch bevor Sabine nach Hause kam, habe ich einen Anruf von Patrick bekommen und er hat mich gefragt, ob alles okay ist zwischen uns, ob irgendwas ist mit Sabine und mit Anna und so weiter. Und ich war zu dem Zeitpunkt, weil Sabine, wie gesagt, einkaufen war, noch gar nicht informiert, über was los war. Und Patrick hat mir dann aber halt berichtet. Und dann habe ich auch nur gesagt, Patrick, ich kann dir jetzt dazu nicht viel sagen. Ich werde mit ihr sprechen, wenn sie wieder da ist. Und dann sagt der Patrick, ja, mach das bitte und meldet euch bei uns. Ja, also ruft uns heute Abend an, dann können wir zu viert telefonieren oder wie auch immer. Und das haben wir dann auch gemacht. Sabine und ich haben eigentlich so den ganzen Nachmittag dann, als sie da war, noch über die Geschichte gesprochen und haben dann auch zusammen gebetet und haben dann abends nochmal telefoniert. Und das Ganze, das ging vielleicht eine halbe Stunde oder sowas, aber es hat alles aus der Welt geschafft und alles geklärt, weil wir halt einfach gesagt haben, unsere Beziehung, die wir haben, die ist uns so wichtig, dass wir auch bei Sachen zurücktreten oder sagen, das hat jetzt einfach nicht diese Relevanz, dass wir diese Beziehung dafür aufs Spiel setzen wollen. Und das war ganz interessant, weil ich fand das erstmal super, dass der Patrick sich da eingeschaltet hat, ja, weil er gesagt hat, okay, das ist meine Frau und ich bin dafür ein Stück weit verantwortlich und ich sage, ich übernehme Verantwortung für diese Beziehung, weil ja auch ich mit Patrick da drinnen hänge. Genau, und dann gestern Abend, als das Gespräch dann fertig war, war das eigentlich echt ein totaler Segen gewesen. Also wir sind jetzt beide wieder so, dass wir uns riesig drauf freuen, wenn wir die beiden das nächste Mal sehen. Und im Endeffekt, wie der Hans-Jörg gesagt hat, diese Reibung, wenn man damit gut umgeht, produzieren Frucht und verbessern Beziehungen. Ja, die bauen ein Fundament. Und das haben wir halt gestern Abend einfach erlebt und das wollte ich euch nur sagen. Das heißt nicht, dass ich das in allen Situationen so mache. Ja, es gibt mit Sicherheit Situationen, wo ich das auch in der Vergangenheit falsch gemacht habe, aber das ist einfach was mich ermutigt hat und wo ich weitergehen möchte, wo ich weiter in diese Richtung gehen möchte und so, ja, so einen Umgang einfach mit allen meinen Brüdern und Schwestern haben möchte.
Danke für das Zeugnis, Henning. Danke. Also was mir wichtig ist heute bei den Dingen, die ich hier so ein bisschen teile, ich möchte Ermutigung sprechen. Ich möchte, dass ihr versteht, dass Gott uns immer wieder an die Hand nimmt und weiterbringen möchte. Dass es mir nicht darum geht, irgendwelche scheinbaren oder nicht scheinbaren Missstände irgendwo zu zeigen, sondern zu zeigen, Gott hat immer einen Weg raus aus diesen Dingen. Ja, und insofern bin ich dankbar für so ein Zeugnis. Wir haben nicht vorher darüber gesprochen, ich wusste davon nichts. Also das war jetzt einfach spontan aus diesem Situation herausgegeben. Aber nochmal, es geht mir um die Ermutigung aus Gottes Wort und letztendlich dem, was Paulus hier schreibt. Dieser Brief an die Philipper ist pure Ermutigung. Ja? Und da möchte ich noch einen weiteren Vers mal rausgreifen, nämlich aus dem vierten Kapitel, wenn wir da ein bisschen weitergehen, die Verse 4-7. Das sind ja alles keine unbekannten Verse, hat jeder von euch mit Sicherheit schon mehrfach gelesen, die uns einfach immer wieder daran erinnern sollen, wie wir leben sollen. Und da sagt er etwas, was, glaube ich, uns, also ich kann es zumindest für mich sagen, nicht immer so leicht fällt, weil er nämlich sagt, freut euch im Herrn, bis dahin können wir das noch alle, aber da steht noch ein entscheidendes Wortchen hinterher, alle Zeit. Und das ist das, was zumindest für mich nicht immer so einfach ist. Das liegt nicht an Gott, das liegt an mir. Aber wir haben hier die Aufforderung, dass wir uns alle Zeit am Herrn freuen. Warum können wir das auch tun? Ja, weil er wieder am Werk ist. Weil er spricht nicht darüber, dass wir uns eine gute Humorsendung angucken sollen und dann mitlachen, sondern er spricht davon, dass er sagt, ich habe meine Freude in euer Herz hineingelegt. Und diese Freude, die ist alle Zeit da und die könnt ihr jederzeit und alle Zeit sichtbar werden lassen. Weil es ist mein Werk, es ist Gottes Werk. Aber dazu müssen wir uns entscheiden, das dann auch Charakter wieder sichtbar werden zu lassen. Und so sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also er weiß, wie problematisch das Ganze ist, sonst hätte er es hier wahrscheinlich nicht nochmal zusätzlich betont, indem er den Satz mehr oder minder nochmal wiederholt. Ja? Ich weiß nicht, ob er selbst von sich auch sagen konnte, manchmal knirscht es bei mir, ich weiß es nicht. Ich glaube, Paulus war irgendwann an dem Punkt, wo er wirklich sagen konnte, ich kann das alle Zeit wirklich tun und freue mich alle Zeit im Herrn. Aber er weiß auch, dass der Weg dahin nicht einfach ist. Sonst hätte er das hier auch nicht den Philippern zugesprochen. Ja? Und ich möchte ein bisschen springen, auf Vers 6 weitergehen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, da ist diese Aufforderung, wir sollen um nichts besorgt sein. Ich könnte jetzt mal eine Umfrage machen, tue ich nicht. Wer von euch ist nie besorgt? Ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, dürfte da keine Hand hochkommen. Also meine käme nicht hoch. Aber letztendlich ist auch hier wieder der Punkt, dass er sagt, wenn ich euer König bin, wenn ich Gott euer König und Herr bin, dann dürft ihr alle eure Sorgen an mich abgeben und in der Gewissheit gehen, dass ich damit umgehen kann. Dass ich Gott größer bin als jede irgendeine Sorge, die ihr habt. Und ihr kennt die Stellen, wo er sagt, ich kümmere mich mehr um euch als um die Sperlinge auf dem Feld und doch die werden auch von mir versorgt. Und viele andere Stellen, wo er sagt, legt sie nieder und nehmt lieber mein Joch auf, weil es viel leichter ist, weil Jesus an unserer Seite gehen möchte. Hier sagt Paulus nochmal, seid um nichts besorgt, sondern wenn ihr diese Dinge habt, wenn ihr diese Fragen habt, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr, ich nehme das Beispiel auf, nicht wisst, wie sollen wir jetzt mit dieser Situation umgehen, dann ist der erste Schritt, Herr, ich leg's dir hin, ich geb's dir. Ich suche deine Weisheit, ich suche deine Erkenntnis, ich suche dein mich hinführen zu, was du für mich hast oder was du für uns oder für diese Situation hast. Und damit kann ich es aber auch abgeben, weil ich weiß, er wird zu seiner Zeit handeln oder mir die Antwort geben oder mir einen Weg zeigen oder Türen öffnen oder Türen auch schließen, die mich den Weg führen, dahin führen, wo ich hinkommen soll. Und deswegen dürfen wir sie ihm hinlegen, sollen sie auch hinlegen. Jetzt können wir natürlich das Argument wieder vorbringen, ja wieso, Gott ist doch allwissend, warum muss ich ihm das jetzt nochmal erzählen? Aber ich glaube, ihr wisst es aus eigener Erfahrung, wenn ich jemandem mal eine Sache wirklich erzählen kann, ich sag's mal mit einem brutalen Begriff, mich auskotzen kann, dann ist das manchmal schon der erste Schritt dazu, dass die Lösung auch hervorkommt. Jetzt sollen wir uns nicht unbedingt vor Gott auskotzen, David hat es aber auch mal gemacht. Ja? Also wir dürfen das, wenn wir weiterhin in der Reverenz oder Ehrfurcht vor Gott bleiben. Aber es ist wichtig, dass wir es ihm einfach wirklich bewusst hinlegen. Nicht nur, ja, du weißt ja, was das Problem ist, Vater, sondern wirklich ihm unsere Sicht der Dinge schildern und hinlegen. Und das sagt Paulus, tut das, in, aber immer mit dem Gewissheit, dass ihr Gott Dank sagt dafür, dass er handeln wird, dass er Lösungen zeigen wird, dass er die Dinge euch abnimmt, uns abnimmt. Wenn wir das tun, dann können wir diese Sorgen auch wirklich ablegen und wir werden merken, wir werden erleben, dass wir in eine Ruhe hineinkommen, die wir uns in der Situation selbst gar nicht vorstellen können, dass sie möglich ist. Und dann sind wir an dem Punkt, dass wir wirklich erleben, dass Gott übernimmt. Dass Gott uns einen Frieden gibt, der von ihm kommt, den wir nicht bestimmen können, durch die Umstände nicht definieren können, sondern einzig und allein, weil es sein Friede ist. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wir dürfen darauf bauen, dass das so ist, dass der Friede Gottes, der eben über alle unser Verstehen hinausgeht, wo wir uns nicht erklären können, wo der herkommt, ja, weil um uns herum stürmt es und keine Ahnung, ja, das Beispiel von Pastor Charles letztens da im Boot wackelt und schüttelt sich alles, das Wasser schwappt rein aus allen Ecken und da liegt Jesus auf seinem Kopfkissen oder was immer er da unter seinen Kopf geschoben hat und schläft in aller Ruhe und wir können uns nicht erklären, wie der da in aller Ruhe schlafen kann. Aber er konnte, weil der Friede des Herrn in ihm ruhte. Und das dürfen und können wir auch haben, weil Paulus hier Jesus beim Wort nimmt und sagt, das ist das, was der Herr uns zugesprochen hat. Und das ist auch für uns verfügbar. Und es ist wiederum interessant, es ist das Handeln Gottes. Es ist nicht unser Handeln. Es ist das Handeln Gottes. Also wir haben eigentlich immer nur wieder, bei all diesen Ermutigungen, immer nur eine Chance zu verstehen, dass der Schritt, den wir nur tun müssen, es ihm zu geben, Gott hinzulegen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Im Römer heißt es 12,1, wir sollen uns als lebendiges Opfer ihm darbringen. Das heißt das. Wir sollen unser Leben ihm komplett in die Hand geben, zu sagen, du sitzt auf dem Thron, Herr. Punkt. Ich bin dein Kind, ich bin ein Mitglied in deinem Königreich, du bist König. Und dann hat Gott uns all diese Zusagen gemacht. Er gibt uns Frieden, er kümmert sich um die Dinge, er zeigt uns auf, wie er für uns einstehen möchte. Und deswegen, wenn wir aus all dem herauskommen, dann kommen wir auch an diesen Punkt, wo es dann im Vers 8 heißt, übrigens Brüder, und hier können wir natürlich sagen, übrigens Brüder und Schwestern, alles was wahr ist, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das heißt mit anderen Worten, wenn es darum geht, uns zu entscheiden, strecke ich mich nach dem aus oder strecke ich mich nach jedem aus, dann ist die Messlatte hier gesetzt. Ist es rein? Ist es wahr? Ist es, bringt es Gott Ehre? Ist es etwas, was eine Tugend Gottes ist? Das soll man nehmen. Und alles, was diesem Maßstab nicht gerecht wird, was diesen Maßstab nicht erreicht, dürfen wir getrost zur Seite schieben. Weil es nicht von Gott, es ist nicht Gottes Weg. Und natürlich haben wir um uns herum all diese Einflüsse, all dieses Zerren durch das, was um uns geschieht, aus Situationen heraus geschieht, haben wir diese Möglichkeit, uns für das andere zu entscheiden. Und da kommt aber Paulus und sagt, halt es gegen den Maßstab Gottes. Und wenn es da Relevanz hat, ja, wenn nein, leg's weg. Weil du bist ein Kind meines Königreichs. Du lebst in meinem Königreich. Und das ist auch das, wenn wir nochmal kurz zurückspringen auf Philipper 2, der Vers 12b und dann 13, der eigentlich nochmal was aufnimmt, was wir im Vers 6 im ersten Kapitel schon gelesen haben, nämlich da heißt es, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir kommen immer wieder zurück, es ist Gottes Wirken, Gottes Ziel ist, uns dahin zu führen, uns diese Ermutigung nicht nur zu geben, sondern erleben zu lassen. Dieses Auferbautwerden durch ihn, indem wir ihm erlauben, in uns zu wirken, diese Zusage haben wir von ihm. Denn auch dieses bewirkt euer Heil und mit Furcht und Zittern ist etwas, was durch Gott initiiert ist, was auch wieder wir nicht alleine darstellen können, sondern es ist die Aufforderung, es zuzulassen, dass Gott uns immer wieder zeigt, wie wir ihm mit Ehrfurcht begegnen dürfen. Und das ist kein Widerspruch, wenn ihr gleichzeitig seid, ihr seid meine Kinder und ihr könnt jederzeit zu mir rennen und mich auf meinen Schoß springen oder sonst was, diese Bilder, die wir da haben. Das ist kein Widerspruch. Und doch ist er Vater, ist er allerhöchster Gott, er ist die Person, die ich respektieren darf, ein etwas anderer Begriff für Ehrfurcht. Aber ich glaube, gerade dieses, und ich nehme jetzt bewusst mal den Begriff Respekt anstelle von Ehrfurcht, auch wenn Ehrfurcht noch ein bisschen höher in seiner Wirkung ist, dieses Respekt ist etwas, was uns in der Gesellschaft allgemein mehr und mehr verloren geht und was das Miteinander immer schwieriger macht, weil Respekt letztendlich die Grenzen zieht zwischen dem, was den einen betrifft und was den anderen betrifft. Und so sollen wir aber Gott begegnen und Gott möchte, dass wir nicht nur ihm begegnen, weil er Gott ist, sondern weil wir aus diesem Vorbild der Beziehung auch unsere Beziehungen untereinander und mit den Menschen um uns herum abbilden. Und wenn wir Gott mit Ehrfurcht und Respekt begegnen sollen, müssen, dürfen, dann dürfen wir das auch nehmen, um uns gegenseitig mit Respekt zu begegnen und darüber hinaus auch den Menschen zu begegnen, die vielleicht noch nicht seine Kinder sind. Und da gehe ich wieder auf Jesus Christus zurück, der jedem Menschen auf eine Weise begegnet ist, dass dort Annahme rüberkam, dass da du, ich schätze dich wert, weil du auch ein Geschöpf des Vaters bist, als Botschaft dahinter stand. Ob es die Frau, die Samariterin am Brunnen war, ob es die Fischerleute war, aus denen die Jünger hervorkamen, ob es der Zöllner war, der sie alle übers Ohr gehauen hat. Er ist ihnen so begegnet, dass da erstmal wahr, ich wertschätze dich, aber aus Liebe sage ich dir das, das oder das. Und das ist Respekt, ein anderer Begriff. Ich möchte noch kurz in den Kolosserbrief springen und da in das erste Kapitel ab Vers 9 bis 14. Das ist eins der mächtigen Gebete, die Paulus für die Gemeinde spricht. Und ich meine Gemeinde jetzt hier als der lebendige Organismus der einzelnen Gläubigen, die in Gemeinschaft miteinander leben. Und so sagt Paulus, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistigem Verständnis. Ich will hier mal kurz Pause machen. Die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe und weiß, dass ich die Antwort, die ich gebe, nicht die ist, die sein müsste. Hören wir tagtäglich nicht auf, füreinander zu beten? Und ich weiß, dass ich es nicht in dieser Konsequenz tue. Aber hier ist ein Auftrag. Paulus sagt, ich höre nicht auf, tagtäglich für euch zu beten. Und er hatte eine Menge Gemeinde vor Augen. Ja, denn das waren nicht nur die Kolosser, es waren nicht nur die Philipper, es waren die Korinther, die Galater, die ganzen Gemeinden, wo er entweder selbst der Gründervater war oder die unter seiner Anleitung von anderen gegründet wurden und wo er sich als geistlicher Vater gesehen hat und dementsprechend auch gehandelt hat. Und zu allen sagt er, ich höre tagtäglich nicht auf, für euch vor dem Herrn einzustehen. Die Frage ist eben, tun wir das auch füreinander? Wollen wir das füreinander tun? Und warum sollten wir es tun? Und da sagt der Kolosser eben ganz klar, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens, nämlich des Willens Gottes, erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und auch das hat ein klares Ziel. Es geht nicht nur darum, dass wir dann jetzt gefüllt sind mit all dem Zeug, um es jetzt mal etwas flapsig zu formulieren, sondern um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also hier geht es darum, dass es den Herrn groß macht, indem wir diese Dinge, die er in uns hineinfüllt, in unserem Leben sichtbar werden lassen und als Basis für unser Handeln und Wandeln nehmen, dass wir fruchtbringend sind. Wir wissen, wir sollen Fruchtinspektoren sein, weil das zeigt, ob wir auf dem Weg sind, den Jesus für uns vorgeplant hat oder vorgezeichnet hat. Dass wir wachsen, also auch hier immer wieder Entwicklung, immer Weiterentwicklung, immer ein Mehr hin zu ihm, dass wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Auch hier ist Gott wieder der Handelnde. Wir können uns dem nicht entziehen. Dann heißt es weiter, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir sollen wachsen, wir sollen fruchtbringend sein. Und auch hier wieder die Ermutigung, wir müssen es nicht aus uns selbst tun. Ja, wir können es noch nicht mal aus uns selbst tun, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der uns mit der Kraft ausstattet, mit der Erkenntnis ausstattet, der Weisheit ausstattet. Alles, was wir dazu brauchen, man könnte die Liste endlos machen, aber im Grunde läuft es auf das eine hinaus. Gott weiß genau, wann wir was fürs Wachstum brauchen und dann dürfen wir uns darauf vertrauensvoll stellen und sagen, Herr, hab du deinen Weg in mir. Hab du das Recht, mich zu verändern, auch wenn es vielleicht mal wehtut oder mich von Dingen wegholt, die mir so wert und lieb geworden sind, die aber nicht von dir sind. Er hat den Weg begonnen, indem er als derjenige war, der uns die Errettung gegeben hat, oder hier im Wort heißt es, uns aus der Finsternis hervorgeholt hat, in sein Licht. Ohne Gott würden wir nicht nur bildlich hier ohne Licht sein, sondern wir würden wirklich in der dunkelsten Ecke unseres Vorstellungsvermögens stehen. Und das meine ich nicht optisch, sondern wirklich seelisch, geistlich, wären wir tot. Weil wir sind dann Kinder Satans und nicht Kinder Gottes. Aber es ist sein Werk. Er tut dies alles. Er hat einen guten Plan. Das, was er anfängt, bringt er auch zu Ende. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wie viele Pläne haben wir schon gemacht, die auch gut waren und haben sie dann doch nicht zu Ende gebracht? Den Maßstab dürfen wir nicht ansetzen. Gottes Maßstab ist, ich habe ein gutes Werk begonnen, ich will es zu Ende führen. Punkt. In meiner Zeit, in meinem Tempo, mit meinen Mitteln. Aber ich werde es zu Ende bringen. Springt mal ein bisschen vor in die Verse 22 bis 23. Vor allem 23a würde ich da gerne anreißen. Weil wir müssen ja immer wieder die Frage stellen, warum tut Gott das? Hat Gott jetzt einfach nur Spaß, dass wir alle perfekte Gläubige werden und dass er dann irgendwann mal seinem Widersacher Satan sagen kann, hey, guck mal, das sind alles perfekte Gläubige. Ja? Das sind alles, ja, die sind alle so Richtung Hiob gewachsen und irgendwann sind sie zu Jesus geworden. Das wäre sicherlich ein tolles Werk, aber Gott hat mehr. Weil es geht nicht nur darum, einfach zu sagen, okay, hier ist jetzt eine Masse Gläubiger oder ein Überrest Gläubiger, sondern er hat ein Ziel. Und das Ziel finden wir hier in Vers 22 und Anfang von 23. Hat das nämlich. Er aber hat nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, also Jesus war derjenige, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums bis dahin. Er möchte, dass wir, die wir eigentlich zum Tod verdammt waren, die wir in diesem Fleisch nichts anderes tun können, als irgendwann verrotten, um es jetzt mal mit diesen Worten zu beschreiben, hat er ein Ziel. Er will uns hinstellen als heilig, tadellos, unsträflich. Und zwar vor sich selbst, also vor Jesus Christus will er sich hinstellen. Und der einfache Grund, warum er das tut, ist, weil er seine Braut sucht. Der Bräutigam möchte seine Braut holen. Der Bräutigam möchte nicht mehr alleine sein. Der Bräutigam möchte vereint sein mit seiner Braut. Und diese Braut, die ihm würdig ist, ist unsträflich, ist tadellos, ist heilig. Und deswegen möchte er uns dahin bringen, damit wir Teil dieser Braut sind. Und das die einzige Bedingung, die wir erfüllen müssen, dürfen und können, fest im Glauben zu stehen. Da steht nicht, da kommt ihr nur hin, wenn ihr die Wurzelbürste rausholt und die besonders harte Seife und ich weiß nicht was alles. Und er sagt, wenn ihr im Glauben feststeht, dann wird Jesus Christus diese Dinge in euch bewirken. Und das ist das, warum er das haben möchte, weil er die Braut bereiten will. Und er möchte, dass jeder Gläubige hinwächst zu der Braut, die ihm, dem Bräutigam, würdig ist, sodass der Vater ihn irgendwann schicken kann und sagen kann, jetzt geh und hol deine Braut. Also es geht nicht darum, nur Trophäen zu sammeln von Gläubigen, die Jesus gleich sind. Es geht ihm darum, diese Vereinigung von Braut und Bräutigam herbeizuführen. Das Wort spricht an anderer Stelle in dieses Bild aufnehmen, wenn ein Bräutigam und eine Braut sich, ein Mann und eine Frau, in der Ehe vereinen, dann werden sie eins, ein Neues. Und auch das wird geschehen, wenn Jesus Christus seine Braut holt, dann wird aus diesen Zweien eine Gemeinschaft in der Herrlichkeit Gottes zum Lobpreis und zur Ehre Gottes. Aber es ist dann eins geworden. Und deswegen will der Herr uns dahin bringen, uns diese Dinge in uns bewirken, dass wir in dieses Einswerden mit Jesus Christus hineingehen dürfen. Und das ist der beste Platz, an dem wir uns vorstellen können zu sein, denn alles andere hat keinen Bestand, wird auch nie irgendwo hinführen. Ich habe noch zwei Stellen und dann bin ich mit den Gedanken fertig, die ich für heute habe. Das eine ist im Kolosser 3, der Abschnitt 12 bis 17. Seht ihr, wie das alles hinführt? Angefangen von diesem Wort, dass Paulus sagt, Gott hat ein gutes Werk begonnen und wird es zu Ende bringen. Es führt alles in das eine Ziel hinein, diese Gemeinschaft mit Gott in einer Form, die eben aus dieser Gemeinschaft ein Einswerden macht. Und so sagt er auch im Kolosser 3, ab Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und hier kommen die Charaktereigenschaften. Herrliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Vater unser, ne? Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Korinther 1, 1. Korinther Vers 3, Kapitel 13, ne? Da ist es ausführlich erläutert. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch ihr euch, Entschuldigung, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit gelehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wenn wir uns diese Verse da wirklich genau betrachten, dann stellen wir fest, das ist unser Lebensplan, den Gott für uns hat. Er zeigt den Charakter auf, den wir in uns sichtbar werden lassen sollen. Und nicht nur sichtbar, das soll unser Charakter sein. Ne? Das ist nichts Aufgesetztes, das ist nichts Gespieltes, das ist nichts, ich tue jetzt mal auf Demut, sondern das bin ich. Das ist der Charakter, den Gott in mich hineingelegt hat. Das ist die Ratna, weil das ist der Charakter, den er in sie hineingelegt hat. Das ist die Vivian, das ist der Charakter, den Gott in sie hineingelegt hat. Das ist echt, weil es das ist, was Gott in uns bewirken möchte. Und mit diesem Charakter und über allem dieses Wort der Liebe stehend, das, und hier bitte nicht falsch verstehen, Liebe hat nichts mit Toleranz zu tun. Liebe hat mit Klarheit und Wahrheit zu tun. Jesus hat in Liebe die Peitsche genommen und hat die Kaufleute aus dem Vorhof des Tempels vertrieben. Das war Liebe, weil er ihnen zeigen wollte, das ist das Haus meines Vaters. Und ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Aber wenn ihr wirklich den Vater liebt, dann müsst ihr verstehen, dass das, was ihr tut, dem Vater nicht wohlgefällig sein kann. Und deswegen geht raus und bekehrt euch und kommt wieder zurück, dass es das Haus des Gebetes ist. Und so könnte man viele Stellen von Jesus nehmen, wo Petrus zurückweist und sagt, Satan, hinter dich, ja? Aus Liebe, weil er wusste, dass Petrus sonst nicht verstehen können würde, warum Jesus den Weg ans Kreuz gehen wollte. Also Liebe ist klar und wahr, ist nicht tolerant. Das ist ein ganz großer Fehler heute, der oft gemacht wird, unter dem Begriff Liebe zu sagen, ja, Liebe überdeckt alles. Nein, Liebe ist Wahrheit. Zumindest die Liebe Gottes. Alles andere ist eh keine wahre Liebe. Ja? Und er sagt aber auch, wir sollen das Wort, sein Wort, soll reich in uns sein. Das ist auf zweierlei Weise möglich. Nämlich zuallererst, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und damit ist das gesamte, komplette Wort Gottes in uns. Aber er fordert uns auch auf, uns mit diesem Wort tagtäglich auseinanderzusetzen. Und im Praktischen können wir das so tun, dass wir uns wirklich mit dem Wort auseinandersetzen, indem wir es lesen, den Heiligen Geist bitten, es uns aufzudröseln, zu interpretieren, zu zeigen. Und dabei kommt es auch wieder nicht auf die Mengenlehre an, so nach dem Motto, heute muss ich 15 Kapitel lesen, damit ich wieder in meinem Bibelplan al jour bin, sondern es kommt darauf an, was der Herr dir gerade zeigt, welchen Vers er dir vielleicht gerade nur gibt und dich daran rumkauen lässt. Wie so ein Hundeknochen, ne? Da kann man lange manchmal drauf rumkauen, bis man irgendwann der Herr zeigt, oh ja, jetzt habe ich es verstanden. Und dann ist es deins, dann ist es meins. Und dieses Wort kann ich wieder weitergeben, das kann ich wieder in Weisheit mit anderen teilen, da kann ich wieder einfach, ja, Erkenntnis, die Gott mir geschenkt hat, anderen weitergeben. Aber das setzt voraus, dass ich mich ständig mit seinem Wort auch auseinandersetze. Ich kann nicht nur sagen, ich habe es in mir und dann irgendwann auf Kommando, Heiliger Geist, jetzt gib mal raus. Ja, das tut er, wenn das sein Wille ist, wenn das seine souveräne Entscheidung ist, dass jetzt ein Wort der Weisheit von ihm für eine Situation da ist, dann wird die kommen. Und dann kann ich sie auch sprechen. Aber er möchte, dass Gottes Wort in mir wohnt, dass ich weiß, was in Gottes Wort ist. Dass ich das Echte vom Falschen unterscheiden kann. Dazu muss ich das Echte kennen. Es geht aber noch weiter. Wir dürfen uns mit diesem Wort auch gemeinsam ermahnen. Und zwar gegenseitig. Und auch das ist, ich glaube, jeder kann da aus der Praxis sagen, wir brauchen es alle mal zu irgendeiner Zeit. Keiner von uns kann sich hier hinstellen und sagen, also ich habe noch nie Ermahnung, ich habe noch nie Korrektur gebraucht. Ich habe immer alles sofort richtig gemacht und ich habe immer alles sofort gewusst, wie es geht. Ganz im Gegenteil. Ich persönlich empfinde es als enorm, ja, als enormen Schutz und Bewahrung, wenn ich weiß, da sind Brüder und Schwestern um mich herum, die mich rechtzeitig antippen, wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich Gottes Wort verlasse, wenn ich irgendwo agiere auf eine Weise, wie Gott es nicht möchte, dass wir agieren miteinander. Das ist Ermahnung, weil Ermahnung soll, und das ist das Problem mit dem deutschen Wort Ermahnung, das klingt so negativ, ne? Wenn ich jemanden ermahne, so in der Schule Ermahnung, das gibt dann gleich schon mal einen Eintrag ins Klassenbuch oder so, aber das meint es hier gar nicht. Ermahnung meint hier, dass wir hinführen wieder auf den richtigen Weg. Wir stellen das Thema fest und führen wieder hin auf den rechten Weg. Wir führen von der Umleitung wieder zurück auf den geraden Weg. Also ist Ermahnung auferbauend, ermutigend, hin zu Gott weiter das Wachstum führen lassen. Und wenn wir das so verstehen, dann sind wir in der Lage, es zu empfangen und wir sind in der Lage, es auch zu geben, weil wir wissen, wenn wir miteinander dieses Vertrauen in der Gemeinde Christi haben, dass wir verstehen, dass wir uns gegenseitig auferbauen, auch durch Ermahnung, dann bin ich dankbar dafür, dass da jemand ist als Bruder oder Schwester, die mir sagen, hallo, lass uns mal gucken. Da ist etwas, wo du Gefahr läufst, ins Dornengestrüpp reinzulaufen. Und nichts Besseres kann mehr passieren. Ne? Anders tun wir es ja auch nicht mit unseren Kindern. Ja? Wenn die noch so klein sind, dass sie nicht wissen, was richtig ist oder wo Gefahr für sie lauert, was tun wir denn? Wir schieben sie auf den richtigen Pfad. Wir ermahnen sie, etwas zu tun oder nicht zu tun. Aus diesem Wunsch, dass sie weiter wachsen. Und auch hier, Vers 17, wer tut das alles? Lass mich schließen mit Kapitel 4, die Verse 2, 5 und 6. Damit das alles auch so geschehen kann, damit wir auch wirklich dranbleiben, sagt Paulus hier so schön, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Zum einen ist es wirklich dieses ständige Wachen. Wachen heißt jetzt nicht, wir stehen 24 Stunden auf der Mauer, das Bild von dem Wachmann, sondern auch die Wachmänner haben rotiert. Aber dieses Wachen heißt, dass wir immer auf der Hut sind und wissen, wenn Gott ruft, wenn Gott uns etwas zeigen will, dass wir das sofort aufnehmen und nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, by the way, ich bin jetzt mit was anderem beschäftigt, sondern dass wir empfangsbereit sind, dass wir, wie heißt so schön, das Radio ist auf die richtige Frequenz eingestellt, ja? Dass wir also hörbereit sind, dass wir immer in der Lage sind, ihn wahrzunehmen, wenn er uns führen will, wenn er uns leiten will. Und das voller Dankbarkeit oder in Danksagung, dass wir eben wissen, dass das, was er da tut, wie er uns leiten will, etwas ist, wo wir nur einfach voller Dankbarkeit draufschauen können und sagen können, Herr, wer bin ich, dass du dich um mich kümmerst? Aber dann haben wir wieder erfahren und wissen, dass Gott uns einzigartig und wunderbar und als etwas geschaffen hat, was in seinen Augen so wertvoll ist, dass er davon spricht, er ist so wertvoll wie mein Augapfel. Und das spricht er zu jedem Einzelnen von uns. Wir sind ihm so wichtig, sind ihm so wertvoll, dass wir eigentlich nur eins sagen können, danke Herr, dass das so ist. Danke, dass du es bist, der diese Dinge in mir bewirkt. Danke, dass du diesen tollen, großen Plan für mich hast. Danke, dass du mir hilfst, jederzeit dich zu hören und wahrzunehmen. Und dann kommt noch, ein wichtiger Aspekt, weil wir haben die ganze Zeit über unser Miteinander gesprochen, als das Miteinander der Gläubigen. Aber Jesus hat ja schon für seine Jünger gebetet, nimm sie nicht aus der Welt raus, sondern lass sie da drin, aber bewahre sie. Und genauso hat er über uns gebetet, hat gesagt, nimm sie nicht aus der Welt raus, sondern bewahre sie. Aber gleichzeitig müssen wir uns ja immer dieser Frage stellen, wenn wir in der Welt stehen, nicht von der Welt sind, aber in der Welt stehen, wer beeinflusst wen? Bin ich Atmosphärenveränder in der Umgebung, wo ich als Gläubiger stehe? Oder verändert mich die Atmosphäre, in der ich gerade stehe? Bin ich derjenige, der Dinge beeinflusst, oder sind es die Dinge, die auf mich einstürmen, die mich beeinflussen? Und hier sagt Paulus ganz klar, seid weise im Umgang mit der Zeit. Und er meint damit jetzt nicht nur, 5 Minuten, jetzt muss ich aufpassen, sondern wofür setze ich meine Energie, meine Kraft, meine Zeit ein? Und Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben, weil das kann ich weder sparen, noch kann ich eine Rücklage bilden, noch kann ich eine Abschreibung drauf machen, noch kann ich sagen, so jetzt drehe ich die Uhr mal um 24 Stunden zurück. Der Einzige, der das kann, ist Gott wiederum. Sprich, das Ding ist unwiederbringlich weg. Und deswegen muss ich mir im Vorhinein Gedanken darüber machen, wie setze ich meine Zeit ein? Warum investiere ich an dieser Stelle Zeit? Ist es, weil ich Gottes Königreich groß machen will? Oder was ist es? Und er sagt noch etwas Wichtiges dabei, wenn wir diese Zeit investieren, das ist jetzt meine Interpretation, dann macht es überhaupt nur Sinn, wenn ich Salz in der Suppe bin. Ja, wir sollen Salz sein, wir sollen Geschmack, wir sollen Würze sein. Das heißt, unser Charakter muss wieder Dinge berühren und etwas bewirken, wo man sagt, da will ich mehr von haben. Ja, wenn ich nur so ein Körnchen Salz in eine große Suppenschüssel reintue, dann passiert noch nicht viel. Aber wenn ich dann ein bisschen mehr reinstreue, merke ich, wie das so langsam den Geschmack der Suppe verändert, im positiven Sinne. Und so muss es auch mit dem sein, was ich als Gläubiger in der Welt bewirke, dass ich dadurch, dass ich salzig bin, würzig bin, nämlich durch das, was Gott in mich hineingelegt hat, Dinge zur Änderung bringe oder zumindest Dinge in Bewegung setze, die dazu führen, dass Menschen neugierig werden, hungrig werden, durstig werden oder Fragen stellen. Ja? Einfach hin zu Gott führend, hinziehen zu ihm. Und dann ist noch etwas wichtig. Er sagt das hier so, aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, dass wir jederzeit wissen, was wir sagen. Und das führt uns wieder auf Gottes Wort zurück. Das Gottes Wort muss in mir lebendig sein, dass ich weiß, wie in welchen Situationen wie agieren und reagieren kann. Und eben nicht so nach dem Motto, ja, die schimpfen, also schimpfe ich auch. Ich fand dieses Beispiel von der Wanda sehr schön, wo sie von dieser Autoreparatur erzählt hat. Wo sie gesagt hat, da ist sie mies behandelt worden. Aber anstatt sich dann zu beschweren, was so der Standard wäre, und ich glaube, wir sind alle schon da gewesen, dass wir uns dann beschwert haben, zu sagen, nee, eigentlich haben sie einen guten Service. Ich würde mir nur wünschen, dass die anderen Kunden den nicht so erleben, wie ich ihn letztes Mal erlebt habe. Und schon ist eine Tür aufgemacht, weil ich gleichzeitig aber auch anbiete eine Lösung. Ja? Und das ist, wenn Gottes Wort, Gottes Charakter in mir lebt, in mir sichtbar wird, in mir die treibende, die führende Kraft ist, dann komme ich an diesen Punkt, dass ich diesen Situationen auf eine ganz andere Weise begegnen kann, als es die Welt tut. Und das macht den Unterschied. Das ist der Punkt, wo ich anfange, Dinge zu verändern und nicht Dinge mich verändern. Und Gott möchte uns hinausschicken in die Welt als Weltveränderer. Nicht, dass wir da so mit letztem Atemzug aus der Veränderung der Welt wieder rauskommen und jetzt uns wieder bei den Brüdern und Schwestern erholen können. Sondern wenn wir in die Welt hineingehen, dann sind wir ausgestattet. Dann haben wir die Kraft des Herrn, die Auferstehungskraft, wie es im Epheser heißt, die in uns wirkt. Und da gibt es keine größere Kraft. Und diese Kraft manifestiert sich in einer Liebe, die Wahrheit spricht. Und die lasst in uns wirksam sein. Lasst uns beten.